damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter, besonders heute unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Barbie Breakout und Paul Schulz.
Hi, Sie.
Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Wie männlich du das sagst.
Na, ihr Lieben. Na? Heute geht es ja um Eingemachte. Deswegen, meine lieben Zuhörerinnen, ist hier noch so gute Laune. Heute geht es richtig ins Eingemachte.
Ich werde feucht, Tatjana hat gegendert.
Ja, nee, doch.
Fast.
Innen.
ZuhörerInnen.
Ja, ich habe so ein bisschen Pause gelassen. So eine Tatjana-Pause.
Ich habe sie mir gedacht.
Ja, ich habe sie mir gedacht.
Eine Kopfpause.
Ja. Dem bin ich aber offen. Dem Gendern bin ich offen. Also ja. Ich finde Gender nicht so schlimm wie viele andere. Nö, nee, finde ich nicht so schlimm.
Nee, nee. Gut. Ich war trotzdem überrascht. Sehr schön.
Ja. So.
Du wirst heute noch öfter überrascht sein, Paul. Aber es wird nie die Reaktion mehr sein, sehr schön.
Es wird immer sein, oh Gott. Jetzt habe ich Angst.
Wir reden ja heute über Body, über Körperlichkeit, über das, was damit einhergeht, wenn der Körper nicht in die Werkseinstellung Skinny passt. Auch. Ja. Und aber wir wollen ja immer gerne mit einem kleinen Spielchen reinkommen. Was haben wir uns denn heute überlegt?
Heute geht es darum, dass wir uns nackig machen im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar erzählen wir, was uns an schlimmster Diskriminierung jemals vorgekommen ist bei irgendwelchen sexuellen Abenteuern.
Jetzt Dating, also auch schon so alles. Online-Profil-Geschichte oder
alles.
Nur wenn's, ach so, okay.
Alles.
How much time do we have?
Ja, genau, wie lange soll die Folge werden?
Ja, also ich fange an, weil meins ist nicht typisch, weil ich bin schon diskriminiert worden aufgrund meines Körpers, aber das ging eher um Schwanzgröße. Ihr wisst ja, ihr lieben ZuhörerInnen, dass das oft bei den Schwulen so ist, dass die drei Währungen sind muskulös, jung und großer Schwanz. Und großer weiß. Schwanz heißt bei denen, na weiß, also bei mir jetzt nicht, aber bei anderen ja.
Ja.
Da heißt also 20 Zentimeter, weil die Schwulen träumen ja gerne immer. Und deswegen hat auch jedes Profil online immer eigentlich XL unten drin stehen, obwohl das dann doch ja vielleicht nicht unbedingt stimmt, aber das erhöht den Marktwert. Und ich sag mal, ich bin eigentlich, würde ich jetzt so mit meiner empirischen Erfahrung aus einigen Jahrzehnten sagen, normale Schwanzgröße, ne? Nicht zu groß, nicht zu klein.
Also ich habe gehört, dass du eine gute Nudel hast.
Ja, guck, was heißt wieder gute Nudel, ne? Gute
eine
Nudel.
Eine gute L mindestens.
Was heißt das, so. Ne? Das sind schon wieder diese Kategorien, die ich ja hasse.
Ja.
Ich würde sagen, es ist normal und er funktioniert. Und bisher alles gut, so. Aber es gibt natürlich diese, ja, da werden wir auch kommen zu dem Begriff Size Queens. Also es gibt viele Schwule, die sagen, normal ist mir nicht genug, ich brauche größer. Und das habe ich halt nicht. Und deswegen hatte ich wirklich schon so ein paar, wo die mir noch so heute die Schamesröte ins Gesicht schwallen lassen. Wenn ich so daran denke, dass einer mal sagte, also ich wäre so gerne mit dir zusammen, aber dein Schwanz ist mir nicht groß genug. Mhm. So einen Satz kriegst du denn so einen Latz geknallt.
Klar.
Und da war ich 20 oder so. Das hat mich wirklich 10 Jahre zurückgeworfen. Ich hatte also wirklich bestimmt, bis ich Mitte 30 war, das Gefühl, der ist zu klein, reicht nicht, deswegen bin ich unattraktiv. Das ist also schon ein paar Mal vorgekommen und das hat
wirklich?
Mich in früheren Jahren hat mich das belastet und heutzutage sage ich, du Dummkopf.
Ne, aber ich finde, das ist so eine der Diskriminierungen, die am häufigsten noch ist bei uns in der Community, die auch überhaupt nicht angegangen wird. Also
nee,
es möchte keiner drüber reden, keinen großen Schwanz zu haben.
Ja, genau.
So, ne, deswegen wird große Schweigen darüber gebettet.
Genau, jeder schreibt XL und gut
genau.
ist. Und das finde ich super peinlich.
Ja.
Also inzwischen, aber das ist auch das Alter, glaube ich, das einen da ein bisschen schlauer macht, weil ich gemerkt habe, das stimmt A nicht und B ist es auch unrelevant, weil wenn ich mich gut fühle, ist die Größe wurscht, so nach dem
right.
Motto. Ne? Und da er nicht zu klein ist für meine Ansprüche, bin ich zufrieden. Aber es geht eben um meine Ansprüche und nicht um die von anderen. Und ich habe die von den anderen auf mich projiziert eine Zeit lang. Und das war dann der Fehler. Aber erzählen wollte ich jetzt eigentlich.
long penis, very short.
Enough about your dick.
Erzählen wollte ich eigentlich, dass mein schlimmstes sexuelles Erlebnis hängt eng mit dir zusammen, liebe Barbie.
Oh.
Ganz eng.
Habe ich was verpasst?
Ja.
Ist es zum Äußersten gekommen? Wollt ihr drüber reden?
Es war wirklich ganz schlimm. Und zwar, als ich eine junge Drag Queen war, kam ich ja so in diese Clique von.
Also 30.
Ja, warte, war ich so im Jahre 2020, 20 Jahre her, ja, so Ende 20, Anfang 30, da kam ich so in diese Szene mit Barbie, ne? Barbie hat mich dann ein bisschen mitgenommen und Melly Magic und wie sie alle heißen hier in Berlin. Und irgendwann ging so das Gerücht rum, dass ein Profifußballer von Hertha, sie weiß Bescheid, ein Profifußballer von Hertha BSC, aus der jungen Mannschaft oder was? So ein ganz toll.
Also aus der Jugendmannschaft.
Wie hieß
der
jungen Mannschaft? Aus der NFK Romeo Lattenknaller, irgendwie sowas.
Frag mich nicht. Auf jeden Fall, der wurde bekannt dafür, dass er also Drag Queens gevögelt hat irgendwie. Und ich bin eine der, muss ich ja nun sagen, nehme ich mal an, eine der wenigen Drag Queens, die nie als Drag Queen Sex hatte, weil das mit meinem, wie soll ich sagen, mit meinem Selbstbild passt das nicht so zusammen. Ich habe das eher immer als Verkleidung und Karneval genommen und mich ja nie in dieser weiblichen Form so ausgelebt und nicht gefühlt, dass ich das will. Und habe immer Sex als Mann. So, und da habe ich nun das Foto gesehen, weil der wurde natürlich rumgeschickt. Ne? Dessen Profilfotos wurden natürlich in dieser Community rumgeschickt, inklusive Telefonnummer und online und alles. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, ich mache eine Ausnahme. Ich bin ausgelaufen, weil der so
mega
toll aussah. Ne? Und dann habe ich den irgendwie, kamen wir in Kontakt online. Und dann hat er diese Fotos geschickt und ich habe gesagt, ja, dann und dann. Und er dann so, ach so, ich komme jetzt, sagte er dann irgendwie. Und ich so, nee, jetzt. Ich brauche mindestens 3 Stunden, um die zu sein, die du jetzt glaubst, dass ich es bin. Und er so, nee, ist egal. Hauptsache Strumpfhose und Perücke. Und ich so, ja, das geht natürlich schneller. Und er so, ja, ich bin 10 Minuten da, ich bin gerade in der Gegend. Und dann hat so im Kopf diese Waagschale, Geilheit gegen Tuntenwürde, ne, ging so ein bisschen Richtung
auch
Tuntenwürde. Ja. Und dann schnellte sie hoch auf Geilheit. Und ich so, ja, okay, in 10 Minuten bin ich fertig. Und dann habe ich mir wirklich so diese Nylonstrumpfhose angezogen und die ungekämmte Perücke auf den Kopf gezogen. Guckte ein Glück nicht in den Spiegel, weil ihr könnt euch das Drama vorstellen, ohne Make-up.
Ich möchte mir das Drama
unrasiert, weißt du, so 3-Tage-Bart und so einen räudigen, also es war so schrecklich. Und dann habe ich alles dunkel gemacht und dann kam der und ich habe nur diese Beine, waren ja wie Säulen, also der hatte Beine wie ich, Hüftbreite so ungefähr, solche Oberschenkel, dieser Fußballer, und sah auch so gut aus, wie alle gesagt haben. Und der kam wirklich ins Schlafzimmer rein und ich lag da und ich kam mir schon so hässlich und so fies vor. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte und so. Und dann beugte der sich über mich, holte seinen Schwanz raus, wichste 3-mal und spritzte ab. Nach ungefähr 35 Sekunden war der wieder aus der Wohnung. Und ich lag da, Sperma beschmiert, und fühlte mich wie der letzte Mensch. Ich habe mich so geschämt vor mir. Und das war so schrecklich. Und das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Diese Schande, dass ich da drauf eingegangen bin, ohne mich, also wenn ich wenigstens richtig Tatjana gewesen wäre, wäre es ja vielleicht noch irgendwie gegangen. Aber einfach nur so benutzt, der hat ja nicht mich benutzt, sondern die Nylonstrumpfhose auf behaarten Männerbeinen.
Der war aber auch schlimm sexsüchtig, ich weiß nicht, ob dir das hilft. Der hatte eine tatsächliche Sexsucht, nee, hatte er wirklich. Und ganz viel von dem, was der gemacht hat, dann habe ich dann auch erst später so richtig rausgefunden, war halt so irrsinnig triebgesteuert. Also der musste halt das nächste Mal abspritzen.
Dem war egal,
wahrscheinlich mehrmals am Tag.
Ja.
Genau. Und es ging
der halt ist auch zu anderen um gegangen, Person, deren Namen ich jetzt nicht sage, wo nicht, unser einer nie genau hingegangen wäre.
Nein, das
wäre.
Bist jetzt ruhig.
Okay. Oh, wie schrecklich.
Ja. Ja, ich dachte aber, wir hören eine Diskriminierungsgeschichte.
Ich habe mich selber dadurch diskriminiert, finde ich. Ja, ich habe mich wirklich selber diskriminiert.
Miss Lannister, shame.
Ja, ist so. Und das ist jetzt ganz super ehrlich. Ich will hier gelobt werden.
Entschuldige, vielen Dank für diese.
Gerne. Das wird mich jetzt länger nicht verlassen. Das ist sehr schön.
Und bitte nicht abschalten, es wird noch schlimmer. So, jetzt seid ihr dran.
Ich habe leider keine Geschichten, in denen ich mir
im
Profifußball auf die Feinstrumpfhose gewichst hätten. Also verglichen damit ist alles, was ich erlebt habe, relativ harmlos, um ehrlich zu sein.
Oh, Paul.
Nein, also.
Noch mal anfangen, ich jetzt meine zum Schluss.
Also, mein aktueller Geliebter, der, zudem meine, die langjährige Freundin meines Zwillingsbruders, als ich das erste Mal Fotos von ihm gezeigt habe im letzten Sommer, nur sagte, der ist aber schon sehr schön. So als wäre ich nicht in der Lage, schöne Männer anzuziehen. Also danke für das.
Das ist schon mal danke.
Danke fürs Gespräch. Sagt er, als wir uns 2 Monate weil er wohnt nicht in Deutschland und wir hatten uns 2 Monate nicht gesehen während Corona und ich öffnete die Wohnungstür und er sagte, weil er ist auch kein Deutscher, sagte den schönen Satz, oh, you got fat, I'd still fuck you. Das war liebevoll gemeint, aber das Kleine ist auch 27 und ich musste dann kurz darauf hinweisen, dass in den nächsten 2 Stunden ganz bestimmt nicht gevögelt werden würde, weil ich müsste das jetzt erstmal kurz verarbeiten.
Glaube ich.
Es war dann sehr schöne Energie, hat sich sehr lieb entschuldigt im Laufe des Abends.
Ja, aber sowas sitzt erstmal.
Aber jedenfalls saß das. Ich kann nur noch mal freundlich darauf hinweisen, auch für die Allgemeinbevölkerung an den Endgeräten. Wir dicken Jungs wissen das übrigens über uns selbst. Man muss es uns nicht sagen. Danke
ist lustig,
fürs Gespräch.
Dass sie immer wieder denken, sie müssen sagen, du weißt schon, dass du zugenommen hast. Nein, ich habe keinen Spiegel und keine Waage und merke auch sonst nicht, wenn die Hosen nicht mehr passen. Ich bin completely oblivious to my own body. Bitch. Wahnsinn. Ja, nee. Welche Diskriminierung habe ich noch nicht bekommen? Es ist tatsächlich also klar, ne, Gewicht ist klar, hört man viel und häufig und ständig und auch auf nicht besonders nette Art und Weise. Ich liebe es besonders, wenn sie einen erst anschreiben und ficken wollen und du dann sagst, nee, sorry, kein Interesse, weil. Und dann kommt, ja, bist mir eh zu fett. Und
ich, das kenne ich. Das kenne ich auch. Meine Antwort peinlich. Darauf ist immer, dann ist ja alles in Ordnung.
Dann ist alles super, genau. Das kennen wir gut. Ich kenne das mit dem kleinen Schwanz, kenne ich natürlich auch. Im Gegensatz zu dir habe ich jetzt keine Supergurke, sondern bin eher auch so very average. Und das kriegt man natürlich einfach auch oft zu hören, aber wie ich schon gesagt habe, es ist halt auch eine Sache, über die keiner reden will, weil so eine durchschnittliche Schwanzigkeit oder auch Kleinschwanzigkeit in schwulen Kontexten ist so das letzte
Tabu. Aber können wir mal, nur damit ich, weil ich habe mich damit nicht...
Der deutsche Penis ist erigiert im Durchschnitt, ich glaube 13 oder 14 Zentimeter groß, echt? Was für den schwulen Kontext alle so, was, ich bin, also alle sind mindestens 17, 18, ja.
Nö.
German Durchschnitt ist, glaube ich, 13 oder 14 Zentimeter.
Ja, aber Entschuldigung, aber das hat doch auch was damit zu tun, wenn jemand einen 17 oder 18 oder 20 Zentimeter langen Schwanz hat, der so dünn ist, was will ich denn damit?
Also, jetzt diskriminierst du auch wieder gegen dünne
Penisse. Nein, ich habe überhaupt nichts gegen dünne Penisse, sondern
aber
ich habe
auch generell damit?
Ich habe generell nichts gegen kleine Penisse, weil der
du
ist
bist eh aktiv,
oder? Ein Mann hat ja nicht ganz umsonst 2 Seiten, mit denen man die man bespielen kann.
Manche können nur mit einer.
Es ist doch auch
völlig. Ich bin zum Beispiel der schlechteste Bottom der Welt.
Ja, Schatz, das ändern wir irgendwann im Laufe der nächsten 5 Jahre.
Nein, ich will nicht mit dir schlafen.
Nein, nicht mit mir, um Gottes Willen. Jesus dafür Christ. Kennen wir uns viel zu lange.
Diese Folge, wo wird das noch hingehen?
Also, liebes, so viel sei mal gesagt, wenn es dazu irgendwas hätte kommen sollen, wäre das passiert, ist es nicht, musst du dich mit abfinden. Und
es ist aber, ich empfinde das, und das ist sicherlich eine Sache, über die wir heute auch noch sprechen werden, ich empfinde es immer wieder als, und das haben wir jetzt gerade auch schon erlebt, wir machen das alle nicht besser. Ja, also wir sind selber davon betroffen, sagen aber gleichzeitig auch, ja, ich brauche aber dann schon oder so und so einen Schwanz oder so und so einen Körper, auch wenn wir behaupten, es anders zu sehen.
Ich nicht.
Du hast ja gerade selber gesagt, was will ich denn damit, wenn er so dünn ist?
Ja.
It's something that happens da müssen wir uns alle an die eigene Nase packen.
Absolut.
Und
oder
auch
sonst
mal,
wohin.
Absolut.
Ja, und mal
ich
gucken,
noch schlimmer
dass
gehabt.
Anders sogar. Machen.
Ich habe einen Freund gehabt, der so einen Riesenschwanz hatte. Und den habe ich aus reinem Besitzerstolz sozusagen als Freund gehabt, weil das eigentlich sonst nicht gepasst hätte. Aber ich wollte ihn haben, sozusagen, dass der für mich nur da ist. Mhm. Und dann habe ich auch noch, und das ist mir aber auch erst in den Jahren danach klar geworden, wir waren nicht lange zusammen, aber ich habe im Prinzip mit ihm irgendwann dann aufgehört, Sex zu haben. Und ich nehme an, deswegen, um ihn zu bestrafen, dass er so einen großen Schwanz hat.
Das hast du neulich schon mal gesagt. Das fand ich neulich schon faszinierend.
Und das ist auch immer noch so ein Ding, was mich beschäftigt, was in einem so an schrecklichen Seiten doch manchmal zum Vorschein kommt, wo man denkt, nein, das würde ich ja so nie machen. Aber ich denke, das war das.
Es sitzen wahrscheinlich sehr viele Leute an den Endgeräten, die dir jetzt einfach nur böse sind, weil du ihn damals kurzfristig vom Markt entfernt hast.
Ja, das Ding ist aber doch auch das mit den Riesenschwänzen, das ist ja auch, das wird ja auch über Social Media ständig kolportiert, ne? Je größer, desto besser, bla bla bla. Und bei mir ist das wirklich wie mit dem Essen. Also die Augen sind oft größer als der Magen oder in dem Fall andere Körperteile. Der Appetit ist oft größer als das, was ich dann tatsächlich vertragen kann.
Auf Dauer
ist es anstrengend. Auf dem Papier und auf dem Foto denke ich immer, es muss mindestens so und so sein. Wenn ich es dann, wenn der mein Inneres zur Suppe macht, denke ich mir, und warum habe ich denn?
Ehrlich gesagt, da bin ich anders als du.
Shocking.
Oder als viele andere Leute. Für mich, ich kann das gar nicht. Also ich lasse mir auch keine Einzelteile von Leuten schicken. Mhm. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mann in dieser Stadt, der Sexdates macht, ohne vorher Schwanzbilder gesehen zu haben. Weil für mich der Gesamteindruck einer Person, das ist sexy. Und irgendwie, also wenn jemand, Leute können einen Körper haben wie, keine Ahnung, eine Kombination aus Achilles und Brad Pitt. Wenn die ein Gesicht haben, was ich nicht attraktiv finde, geht da gar nichts.
Ja.
Und wenn ich ein Gesicht wirklich schön finde, ist es mir ehrlich gesagt relativ scheißegal, was Leute für einen Körper haben.
Ja.
Es sei denn, der Schwanz ist dünn.
Ja.
Nein, der Schwanz.
Ich werde dich damit jetzt aufziehen.
Es hängt aber auch, Paul, es hängt aber auch mit diesen spezifisch homosexuellen Online-Dingern zusammen, wie jetzt Grindr und Gay Romeo. Das ist nun mal das, wo alle sozusagen sind, die meisten. Und da gibt es diese Kategorie sogar, Schwanzgröße Doppelpunkt, SMLXLXXL. Und du kannst genau sehen, wenn du da S oder M ankreuzt, dann hast du keine Profilaufrufe, weil das wird abgegrast sozusagen von denen.
Wird gefiltert.
Und deswegen ist diese Kommunikation eng an Schwanzfotos schicken geknüpft, schon im Voraus sozusagen. Du kannst dich gar nicht wehren, dass du so ein Foto zuschickst.
Ja, ich bin da relativ raus, weil ich bin halt nicht auf Grindr.
Ja, genau.
Weil ich habe Grindr mal 2 Wochen ausprobiert und dachte dann irgendwie, ich krieg hier nicht, was ich möchte. Weil das, was irgendwie, wenn jemand eine Konversation damit beginnt, ich stelle mir das dann immer in der realen Welt vor. Jemand ist auf der Schönhauser Allee, also einer großen, breiten Straße in Berlin. Und das Erste, was diese Person macht, noch bevor sie Hallo sagt, ist die Hose auf und zeigt mir ihren Schwanz.
Ach, das wäre eigentlich schön.
Dann, ja. Ich würde denken, oh, ein Psychopath, ich gehe mal weiter. Das ist natürlich eine besondere Form der Kommunikation. Aber wir haben das in diesem Podcast ja auch schon mehrfach diskutiert, dass mein Sexualleben irgendwie etwas anders gestaltet ist als das anderer Menschen.
Also die Schwulen machen sich das Leben selber schwer, indem sie sich so kategorisieren und diesen Druck so aufbauen, und der führt ja zu Bodyshaming. Das ist es ja. Diese ganzen, wie wir gesagt haben, man muss bestimmten Normen entsprechen, und wenn man nicht entspricht, fällst du durchs Raster. Da muss man ja jeden Asiaten, der hier lebt, nur fragen. Werden gleich aufgrund von irgendwelchen Vorurteilen, die man hat, aussortiert, zum Beispiel, oder
ja, aber
andere
Minderheiten. Also bei mir fällt ja dieser Rassismus immer unter das schöne alte Motto, more for me, great.
Aber es macht ja was mit der schwulen Szene.
Ja, voll.
Es macht ja was.
Die Körperlichkeit hin oder her, also das ist ja ein allgemein gesellschaftliches Problem, dass man ab einem gewissen Body-Mass-Index eben irgendwie unten rausfällt bei den meisten. Das mal das eine, aber so die Kombination davon mit anderen körperlichen Merkmalen, wie zum Beispiel Schwanzgröße, und das dann auf einen schwulen Markt noch irgendwie filtern zu müssen, sorgt dann irgendwann dafür, dass man denkt, okay, dann halt gar nicht mehr. So, dann bleibe ich zu Hause und mach's mir hier schön.
Oder?
Which is fine.
Genau.
Aber, man
kämpft eben dagegen an.
Ja, nee, aber da habe ich keine Lust zu. Ich will mich nicht mehr kasteien. Das ist vorbei. Oder man sucht sich dann halt außerhalb von der schwulen Online-Community irgendwie seinen Sex, which I can do. Aber das ist mir jetzt auch zu anstrengend mittlerweile. Aber ja, es führt dazu, dass ich das Gefühl habe, ich kann auf diesem Markt, finde ich, gar nicht mehr statt. Und es wäre sowieso, wenn ich mich da hinbewegen würde, nur mit Ablehnung und Diskriminierung verbunden. Deswegen versuche ich es gar nicht mehr.
Okay, wir fangen aber einfach dann an dieser Stelle mal vorne an. Und ich schalte dann jetzt einfach mal in den journalistischen Modus.
Oh je.
Und naja, ich habe mich, hab mich auf die Folge so ein bisschen vorbereitet. Ja. Also faktisch ist es so, wir reden nur mal von den schwulen Jungs, weil die lesbischen Mädchen machen das irgendwie besser viel besser als wir. Es ist faktisch so, dass schwule Männer eine 6-mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine Essstörung zu entwickeln im Laufe ihres Lebens, als heterosexuelle Männer das tun. 45% aller Männer in diesem Land, die eine Essstörung haben, sind homosexuell. Schwule Männer sind um ein Vielfaches höher wahrscheinlich, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie glauben, sie bräuchten eine Schönheitsoperation. Sie haben ein 3-mal immerhin noch höheres Risiko, irgendwann in ihrem Leben Testosteron zu benutzen, um sich oder Steroide, um sich pushen zu lassen.
Bis jetzt 3-mal Check bei mir übrigens. Essstörung.
Wow.
Ja. Essstörung, Surgery
und das Interessante für mich ist, und ich kann das jetzt einfach nur so sagen, weil ich würde mich jetzt nicht als essgestört bezeichnen. I'm an overeater. Is that an eating disorder?
Ja.
Es
gibt auch Overeaters Anonymous. Also
so. Aber ich hatte noch nie den Eindruck, ich müsste an meinem Gesicht rumschneiden lassen oder an irgendeinem anderen Körperteil. Und ich habe auch noch nie das Bedürfnis gehabt, mir irgendwas zu spritzen, damit mein Körper eine andere Form annimmt. Sondern vielleicht liegt das schlicht an mir, vielleicht fällt das wieder unter Glück gehabt. Wenn ich mir die Jungs angucke, die 8-mal oder 6-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, Eiweiß fressen, sich Testo spritzen oder andere Sachen, um so auszusehen, für mich sieht das einfach immer, ich finde das radikal unsexy, weil das sieht so nach so viel Arbeit aus. Mhm. Und maybe I'm a lazy cunt, can be. Aber wenn ich mir jemanden angucke, der 2% Körperfett hat und irgendwie ein 8-Pack und irgendwie ein Arsch wie die David-Statue von so. Und wenn ich dann in dieses Gesicht gucke, dann die Jungs sehen so angestrengt aus. Und das ist so unsexy. Und dann lieber jemand mit einem kleinen Bäuchlein, der fröhlich ist und weiß, was er im Bett anstellt und sich nicht die ganze Zeit Gedanken darüber macht, wie er dabei aussieht.
Aber das hat wieder was mit unserem Alter zu tun.
So war ich mit 20 aber auch schon.
Ja, ich nicht. Also ich weiß noch, dass ich mein erstes Sportstudio, da war ich so 18, 19, da weiß ich noch, wie ich da vermessen wurde und der Typ gesagt hat, oh, du hast eine Bauchnabeltiefe von 0,01 Zentimetern und wenn du ordentlich trainierst, hast du die V-Form. Ja, da warte ich heute noch drauf, das habe ich nie erreicht, die V-Form und die Bauchnabeltiefe ist deutlich mehr als 0,01 Millimeter. Aber das war sozusagen, dadurch hat er mir signalisiert, das ist der Mindestanspruch und das kannst du optimieren. Hm. Du hast so und so viel und du musst das erreichen. Und das habe ich sehr verinnerlicht. Also ich war immer Mitglied im Sportstudio und bin mehr oder weniger hingegangen. Und wenn ich jetzt mache einen Schnitt auf dieses Jahr, was hinter uns liegt mit der Pandemie, jetzt ist ja wieder Sommer, jetzt war ich das erste Mal, sagen wir mal, in meinem Leben überhaupt auf dieser Schwulenwiese in der Hasenheide. Da ist ja immer Schwulenwiese und nachts ist da
Also nicht Party. Die Wiese ist schwul, sondern da liegen Homosexuelle.
Ja, da liegen Homosexuelle und da ist Party.
Danke für diese Erklärung, nachts. Paul.
Und in den Büschen ist nicht nur Party, sondern auch Sexparty. Das heißt ja Chill heutzutage. Und die vögeln dann die ganze Nacht auf Drogen durch diese Büsche und so weiter und so fort. Und nun komme ich da an, in meinem gesetzteren Alter, nicht mehr mit Bauchnabeltiefe 0,01 Millimeter und sehe da, dass alle wirklich in dieser Pandemie von diesen Jungs, die da hingehen, scheinbar was gemacht, also gearbeitet haben an ihrem Körper. Ich habe ja jetzt im Sportstudio, war ich das letzte Mal vor 1,5 Jahren oder was, ne? Also gar nicht. Und die haben alle trainiert und stehen da wie in Rio de Janeiro am Strand. Also die liegen auch nicht, sondern die stehen alle, damit man sie besser sieht und so weiter. Also das ist noch heftiger fast geworden, finde ich, dass jetzt diese Party-Szene, diese Sex-Party-Szene sozusagen in den öffentlichen Raum geschwappt ist, weil die Läden zu haben und alle daran irgendwie teilnehmen wollen und alle sich diesem Diktat weiterhin unterwerfen. Es hat also nicht dazu geführt, dass irgendjemand gesagt hat, nee, jetzt nehme ich mal das Jahr, um mich selber ein bisschen mehr zu entspannen. Nein, das ist noch genauso wie vorher sozusagen.
Aber die nächste Frage ist doch, woher kommt das?
Ja,
woher ist das? Was ist das für ein Bedürfnis, das da erfüllt wird?
Das Bedürfnis ist ganz klar. Man möchte geliebt werden, man möchte Applaus, man möchte angenommen werden, man möchte Leute beeindrucken können, dadurch, dass man wahrscheinlich verinnerlicht hat, dass man andere Defizite hat als besonders homosexuelles Kind, dass einem irgendwie auch eingeimpft worden ist, du bist wahrscheinlich zu weichlich, du bist zu feminin.
Ja.
Guck mal, wir wollen alle maskuline Männer, das ist das neue Schwarz, das geht nur so.
Genau. Und je mehr
der ganze Scheiß.
Diese, wenn die drei Grundwährungen Jugend, Schwanzgröße und Muskeln sind, je älter du wirst, verlierst du einmal Jugend logischerweise und meistens auch Muskeln. Und dann willst du das
kompensieren?
Ja, kompensieren und aufrechterhalten sozusagen. Also ich möchte ja auch weiterhin eine gute Figur haben im Auge der anderen.
Hätte ich auch gerne. Mir ist nur der Aufwand viel zu krass. Also es ist so,
ja, ich werde ja auch immer fauler.
Also ich habe den Sport damals, also gleich mal dieses Ideal so auszusehen, wie damals waren das die Jungs, die mit Madonna getanzt haben auf der Bühne. Das waren so, ne, die habe ich mir angeguckt und gedacht, ach ja, so aussehen wäre schon schön. Klar, gar keine Frage. Aber ich hatte halt immer eine sehr feminine Figur. Ich hatte immer schmale Schultern, breite Hüfte, Taille, all das. Und habe dann deswegen tatsächlich Testosteron gespritzt irgendwann in den frühen 2000ern. Um breiter zu werden, das hat auch funktioniert. Also heute sind die Schultern gleichbleibend breiter als die Hüfte immer noch, Gott sei Dank. Aber es war, und ich habe dann ja auch, du kennst mich aus der Zeit, ich habe dann ja auch wild trainiert und war ein sportliches Ding. Aber um eben die Männer davon zu überzeugen, dass ich männlich genug bin am Ende, darum ging es.
Ja.
Und als das dann in den Beziehungen auch immer wieder auf Stein gestoßen ist, die dann irgendwann, nachdem sie mich gut genug kannten und ich irgendwie die Fassade abfallen lassen, gesagt haben, ist mir doch zu weiblich, sorry. Du hast eine weibliche Seele, habe ich mehr als einmal gehört bei Trennungen. War das dann auch irgendwie abgegessen für mich. Und ich bin nicht gerne dick, das ist es überhaupt nicht. Ich mag mein Fett nicht, ich mag mich trotzdem drunter, aber das stört mich. Ich versuche aber, mich deswegen nicht zu hassen. Aber ich bin nicht mehr bereit, mich so zu kasteien, damit andere mich fickbar finden oder damit ich anderen kein Dorn im Auge bin.
Und
oder
das ist wiederum das Alter, glaube ich. Also wenn du heute 20 wärst, wäre es anders. Und deswegen kann ich die Jungen alle auch ein bisschen verstehen, dass die das weiterhin machen.
Ich glaube, das Problem, was ich gerade habe an diesem Gespräch, ist, dass immer gesagt wird, die Jungen alle oder wir oder irgendwie sowas.
Die Weil Jungen meine der Hasenheide.
Erfahrung, meine Erfahrung ist, ja, gehen die Hasenheide, aber 95% des schwulen Berliner Grundstocks liegen da nicht. Und ich glaube, es gibt die Spitze eines Eisbergs, der so aussieht, als wäre er das, was an schwulen Körpern so zu haben ist. Und der tritt sich natürlich auf Gay Romeo und Grindr
und allen Partys der Stadt.
Und allen
das
Partys
sind die Ausgehleute.
Also überall, wo man Homosexuelle sehen kann, sieht man das. Überall.
Also sagen wir mal, an meinem früheren Arbeitsplatz im Schwurz ist die Körpervarianz dann doch schon ein bisschen höher.
Aber seit wann? Wie viele Jahre ist das erst so, dass da eine Diversität zugelassen ist?
Also wenn man sich, wenn man sich
schon immer.
Wenn man sich die Fotos aus den älteren Jahren anguckt, das war schon immer so. Da gab es schon immer irgendwie, immer die Mädels und da gab es auch schon immer den einen oder anderen fröhlichen Bär. Also das ist schon immer so. Das Schwurz ist auch der Club, wo ich die meisten Männer über 40 sehe, so.
Aber findest du nicht, weil du gerade auch gesagt hast, der ein oder andere fröhliche Bär, entschuldige, dass ich dich unterbreche, dass Fettheit bei Männern auch in der schwulen Szene nur und auch dann auch nur selten akzeptabel ist, wenn das gepaart ist mit einer kerligeren männlichen Fassade.
Ja. Also hier ist der
dicke Tunden werden nach wie vor nicht
gepaart. Hier ist der Deal. Ich bin ja kein Bärchen, sondern ich bin nicht behaart genug, um Bärchen zu sein. Und ich habe ja auch keinen Bart. Und ich war ja irgendwie in meinen 20ern war ich sehr dünn oder jedenfalls sehr viel dünner als jetzt. In meinen 30ern war ich stabil und jetzt bin ich wahrscheinlich das, was viele Leute dick nennen würden. Und meine Erfahrung ist, dass nicht nur, dass irgendwie bin ich mit der wahrscheinlich grundglücklichen Gewissheit auf die Welt gekommen, fickbar zu sein oder zumindest sexuell begehrenswert. Und das hat sich auch nie geändert und das ist heute auch nicht. Sondern das, was sich geändert hat, ist vielleicht die Männer, die mich jetzt begehren. Und meine Erfahrung ist halt, dass wenn man sich in dieses Spiel begibt, nämlich zu diesen, ich sag jetzt mal freundlich und meine das aber ganz ernst, zu diesen 10.000 Jungs zu gehören, die diesem Stereotyp entsprechen, dann hat man, und so leid mir das tut, ich muss das jetzt einfach mal sagen, Pech gehabt. Weil da draußen gibt es jede Menge Männer, die auf ihre ganz eigene Art und Weise wunderschön sind, die wahnsinnig gut in der Kiste sind und mit denen man wirklich geilen Sex und tolle Beziehungen haben
und
kann.
Wo triffst du diese wahnsinnig vielen Männer? wo findet man die? Also, nicht im Club und nicht online und nicht sonst am See.
Ich treffe diese Jungs auch auf Geromeo, aber ich treffe diese Jungs auch im Supermarkt, ich treffe diese Jungs in der U-Bahn, ich treffe diese Jungs auf offener Straße.
Und dann sprichst du sie an.
Naja, zumindest kann man ja mal klassisch anfangen zu flirten, dann sieht man ja, ob irgendwas passiert oder nicht.
Keiner kann mehr flirten, weil sie alle auf ihr Handy starren. Du kannst leider keinem mehr irgendwie in die Augen gucken. Sure. Jerome Castell läuten jetzt die Ohren, weil die das seit Jahren sagt.
Das war keine Antwort auf meine Frage, Paul. Ich glaube wirklich.
Was war denn die konkrete Frage?
Die konkrete Frage war, glaubst du nicht, es ist eine gegebene Realität, dass auch in schwulen Kontexten Dickleibigkeit nur und in seltenen Fällen erlaubt ist, wenn sie gepaart ist mit einer virilen Männlichkeit.
Ich glaube, dass es das gibt. Ich glaube, dass in der, also erstmal gibt es in der Bärchenszene auch wunderbare Queens. Es gibt halt.
Haben die Sex?
Ja, klar.
Nein.
Also die
ich
haben.
Sage nein.
Also meiner Erfahrung nach haben Bärchen anderen Sex als die Steroidmonster. Haben für mein Dafürhalten und das, was ich mag, den besseren Sex. Aber das ist halt eine Geschmacksfrage. Also ich kann halt mit you know who you are. Ich habe mich an einem Wochenende von 16 Typen vögeln lassen. Meine Frage ist dann immer irgendwie, und kannst du dich daran erinnern, ob es schön war? Keine Ahnung, ich war so drauf. Und das ist halt nicht meine Art von Sexualität. Das ist nicht das, was mich interessiert. Das ist aber
jetzt pauschalisierst du ja auch ganz schön gewaltig.
Naja, ne? Es
gibt diese Jungs.
Diese Jungs. Und
ich darf an Mikkenos erinnern.
So,
ja. Hi. Das ist nachlesbar für alle Leute.
Wir bemühen uns ja auch immer so ein bisschen nicht nur um Probleme aufzeigen, sondern auch ein bisschen um Angebot für Lösungen machen. Und ich glaube, für diese Körperkultur innerhalb der schwulen Szene gibt es ein Gegenmittel, nämlich wir müssen aufhören, so zu tun, als müssten wir alle so aussehen und zweitens, als würden wir alle so aussehen. Das tun wir nämlich nicht. Der Großteil der schwulen Männer auf dieser Welt, und das ist dann einfach eine miese Repräsentanz, ist nicht 27 muskulös und weiß.
Aber das ist aber der, den alle haben wollen. Paul, am Ende des Tages wollen sie alle so aussehen.
Ich glaube, das Problem ist genau, dass du von dir selbst auf alle anderen abstrahierst. Und ich glaube, und das ist das Problem.
Von allen Schwulen, die ich kenne.
Ja. Well, maybe
also
you
es ist,
don't know enough.
Also, es ist jetzt wirklich ein bisschen lustig, wenn du behauptest, dass das nicht the nein, representation
nein, 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 nein.
of gayness
ist. Nein, ich sage schon, ich sage, irgendwie genau zuhören, was ich sage. Wenn ich sage, wir müssen damit aufhören zu behaupten, dass wir alle so aussehen, ist das natürlich auch eine ganz dringende Kritik an der Representation of Gayness.
Ja, und da sind wir beim großen Punkt.
Die im Allgemeinen stattfindet, weil wenn wir uns mal die berühmten schwulen Männer in Deutschland angucken, Thomas Hermanns, Ole Lehmann, Rosa von Braunheim, Martin Dannecker, von jeder berühmten Tunte in Deutschland mal ganz abgesehen, sei es Bambi, seien es andere Leute, die sehen alle nicht so aus. Und dann haben wir irgendwie so ein paar Fernsehmoderatoren oder Let's Dance-Kandidaten, die da so ein bisschen dran kruscheln, aber jetzt auch nicht heftig. Und die Frage ist doch, wenn wir über schwul reden und das ist was, was ich mir auch angelesen habe in Vorbereitung auf diese Folge. Für mich sind diese Körper von innen nach außen gedrehte Homophobie, weil sie versuchen, einem Bild zu entsprechen, das sagt, wenn ich schon schwul bin, muss ich wenigstens aussehen wie ein Marvel-Hero, der sich die ganze Zeit in eine Mark Jacobs-Hose gequetscht hat. Und ich weigere mich, mein Leben so zu führen.
Wir haben beschlossen oder wir haben es vermieden, über die Serie zu sprechen. Ich will es jetzt doch kurz tun. All I Need, queere Serie, die für, ich glaube, die ARD produziert worden ist, ne? Mhm. Und auf der Seite.
Für die ARD Mediathek.
Mediathek, genau. Und da auch einsehbar ist. Da ist vieles richtig gemacht worden, vieles falsch gemacht worden. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es gibt in der vierten Folge, das ist eine Identitätsfolge, gibt es mehrere sehr, sehr gute Ansätze, unter anderem nämlich den, dass die Tunte einem optisch sehr attraktiven Mann, schwulen Mann genau das sagt, nämlich das, was du hier rumschleppst, ist internalisierte Homophobie. Du hast an dir alles entfernt, was weich ist, was, wo dir jemand auf der Straße nachsagen könnte, du bist aber eine Tunte. Du hast all das entfernt, hast total assimiliert in dieses andere Het-Cis-System und willst mir jetzt was von Gay Liberation erzählen, so nicht. Das fand ich eine tolle Stelle in dieser Serie, in dieser Folge und einen wichtigen Punkt. Ja.
Aber naja. Dieses Bild des hübschen 27-Jährigen, dass die Szene das immer doch reproduziert, also auch das Schwutz hat selten dicke ältere Tunden als Werbe für ihre Party. Die haben vielleicht eine bärtige Drag Queen, aber daneben steht immer ein Halbnackter mit wie soll ich sagen, mit Sixpack. Und ich, das ist doch das, was überall, wenn du diese Siegessäule oder was aufstiegst, überall sind doch das die Repräsentanten für geht aus mit und seid Teil der jungen und schönen Gemeinschaft.
Ich glaube, dass das was ist, was wir generell
und Pornos
verlernen müssen.
Und also Onlyfans auch, und Instagram, das ist doch immer nur dieser Körper.
Wenn ich online nach Plus-Size-Kleidern gucke, wo ich Plus-Size-Kleider kaufen kann, die mir passen könnten, wenn ich das gleiche Kleid an einem dünneren Model sehe, denke ich immer, oh mein Gott, das sieht aber so viel schöner aus, als wenn du das an einer dicken Frau siehst. So bin ich nach wie vor konditioniert, Dinge so wahrzunehmen. Ich finde das Schlanke immer schöner als das Dicke. Obwohl ich weiß, dass das eine Konditionierung ist, dass ich das gelernt habe, dass wir Menschen nicht von Hause aus so denken. Es gab ja kulturhistorisch betrachtet, es gab ganz viele verschiedene ästhetische Perioden, wo eben dick und füllig eben auch super attraktiv war und viel attraktiver als dünn. Momentan sind wir eben so konditioniert. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich dessen auch bewusst zu werden und dann halt auch für die Clubs, die solche Leute auf die Flyer packen, weil sie wissen, das zieht bei den Leuten. Die kommen halt, wenn sie da was Junges, Attraktives, Knackiges sehen und eben nicht, wenn sie einen alten Mann mit einem dicken Bauch sehen. Das müsste irgendwie in den Köpfen der Leute ankommen, dass das was Erlerntes ist und dass man eben nicht sagt, ja, ich stehe auf Männer, deswegen muss es ein Mann sein und es darf nicht irgendwie weich und weiblich sein.
Ja.
Das sind alles gelernte Sachen, die wir verlernen müssen wieder. Aber es ist halt ein Bewusstwerdungsprozess, der, glaube ich, auch nur entstehen kann, wenn man darüber redet.
Und ja, genau. Und es gibt natürlich, du hast eben die Serie angesprochen, ich denke da an den Film Murals Hochzeit. Ist auch wieder einer der Gay Classics sozusagen. Also jeder homosexuelle Mensch sollte diesen Film kennen. Da ist ja der zentrale Satz, warum kann ich nicht ich sein? Ne, also die Hauptdarstellerin ist ja nicht eine sympathische Person erstmal auf den ersten Blick. Ne? Sie ist dick und sie ist goofy und sie klaut und sie betrügt und. Aber man hat Sympathien für sie und folgt ihr durch ihr total verfuschtes Leben, bis es sich dann ändert und sie dann so eine Selbsterweckungsgeschichte erlebt und zum Schluss gibt es ein Happy End für sie sozusagen. Aber dieses ich bin nutzlos, fett und dumm oder was sie von sich sagt und warum kann ich nicht ich sein, warum mag mich keiner so wie ich bin, das sind die zentralen Aussagen da und
aber die zentrale Aussage in dem Film ist auch, sie macht sich dieses Problem teilweise auch selbst.
Ja, sie macht sich das bestimmt auch selbst, aber das machen wir ja alle, weißt du, also dieser Verzweiflungsschrei, warum kann ich nicht ich sein, der gilt ja für jeden in der schwulen Szene im Prinzip. Und die einen reagieren mit Magersucht und Bodybuilding, die anderen reagieren mit Zurückziehen, weil sie sich nicht mehr dem Body Mass Index sozusagen entsprechend fühlen, dass sie da mithalten können. Das sind ja alles schreckliche Auswirkungen davon.
Ja.
Also wie kommt man an den Kern, dass ich sein darf, Im kann, Auge der, ich, die dich beurteilen.
Ich habe, I have a dream today, sage ich jetzt mal ganz freundlich. Und ich habe mir in Vorbereitung der Folge überlegt, was würdest du dir wünschen, was passiert? So, ich habe einen Wunsch. Es wird dazu nicht kommen, weil wir soweit noch nicht sind, aber vielleicht kommt es in 5 oder 10 Jahren.
Das hat Jana ein guter Bottom-Wert.
Das wird nichts mehr. Ja, das wäre auch schön. Ich glaube,
ich meine, ich würde es mir wünschen manchmal.
Also, ich möchte wirklich ich sage ja immer, Prostata is a terrible thing to waste.
Ich glaube, ich habe gar keine. Glaubst du das?
Aber dann solltest du dich vielleicht mal mit den Trans-Kollegen unterhalten. Also Trans-Männer haben ja auch keine Prostata und lassen sich trotzdem ficken. Also das ist ja...
Macht denen das denn Spaß?
Das müsstest du sie fragen.
Es gibt auch Frauen, die sich anal ficken lassen.
Ja, macht denen das denn Spaß?
Ja.
Ja.
Es gibt auch, also es gibt auch Lesben, die sich anal fisten lassen und denen das wahnsinnigen Spaß macht. Also ja, was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich auf lesbisches Fisting gekommen bin, mein Traum ist, dass alle Männer, die nicht so aussehen wie die 27-jährigen muskulösen Weißen, am CSD ihr Hemd ausziehen. Und dass wir unsere Körper mal angucken können als die Körper, die sie eigentlich sind. Und dass nicht nur die muskulösen Jungs auf dem GMF Wagen, also das hat ja auch was mit der Besetzung zu tun, wie diese Wagen besetzt sind. Dass der GMF Wagen so aussieht, wie der GMF Wagen aussieht, hat übrigens was damit zu tun, wie der GMF Wagen gecastet wird.
Ja, klar.
Und dass Partyflyer so aussehen, wie Partyflyer aussehen, hat was damit zu tun, welche Models man dafür aussucht. Und welche Repräsentationen wir in der schwulen Szene oder in der queeren Szene füreinander gestatten, das kann man übrigens schlicht dadurch ändern, dass man anders repräsentiert. Und ich glaube, es gibt ein Netzwerk von Body Positivity im Moment, das auch seit einigen Jahren schon, das sehr schön ist und das ich sehr befürwortenswert finde. Und wenn mir, so, es haben mir auch Fotografen, ich bin ja jetzt seit mehr als 2 Jahrzehnten im Geschäft, wenn mir Fotografen sagen, ich weiß nicht, wie ich diesen Körper so fotografieren soll, dass er geil aussieht, ist meine Antwort darauf, dann bist du vielleicht nicht der richtige Fotograf für diesen Job. Auf Wiedersehen.
Ja.
Wenn man jetzt außer, dass man einen dickeren Mann auf ein Bärenfell packt und wie ein Baby inszeniert, keine Idee davon hat, wie diese Männer geil aussehen können. Das hat doch schlicht was damit zu tun. Wir reden ja die ganze Zeit über eine bestimmte Art von Blick auf männliche Körper. Und wir reden ja eine bestimmte Art von Sicht auf männliche Körper. Und wenn ein männlicher Körper nur ein männlicher Körper sein kann, wenn er weiß, 27 und muskulös ist, dann haben wir vielleicht schlicht ein Männlichkeitsproblem.
Total, da sind wir uns so einig.
Das ist doch gar keine Frage.
Ein super Männlichkeitsproblem. Was glaubst du, wie oft ich, also nicht wie oft, aber ich hatte natürlich schon erlebt, dass jemand als potenzieller längerfristiger Sexual- und Lebenspartner in Frage kam und der dann rausfand, dass ich ab und an als Tatjana durch die Gegend stocke und ich dann sage, ja, das ist doch gerade das Tolle, wir haben das Jahr 2000 irgendwas und ich habe die Freiheit, das auch zu machen. Ich kann alles machen, was ich will. Das ist doch super. Und der so, nee, überhaupt nicht super. Ich bin doch nicht mit der Transe zusammen.
Ja.
Und dann wegging. Also obwohl das nicht mit meinem normalen Leben eigentlich so eng zusammenhängt. Aber das war schon genug, um zu sagen, nee, geht gar nicht.
Ich hatte eine Affäre mit einem Typen, das war noch, der hatte das Midnight-Sun noch auf. Also es ist eine ganze Weile her. Da war der Stammgast. Und ich hatte den über Geromeo irgendwie aufgetan und wir haben ein paar Mal wirklich wunderbar zusammen gevögelt. Das war immer sehr, sehr gut.
Mhm.
Und ich wohnte damals ja noch in der Gleimstraße und damals noch in der alten Wohnung. Ich hatte ja 2 in der Gleimstraße. Und da war unten eine Bäckerei drin. Und wir kamen irgendwann von irgendeiner Nacht zurück.
Da hast du gewohnt?
Ja.
Ja,
die kenne ich noch. In der 2 Jahre und dann in der anderen nochmal 7. Und da unten mit der Bäckerei drin, wir kamen gerade aus einer Nacht im Kumpelnest oder so zurück, waren alle in Drag und total am Ende und haben irgendwie noch Mettbrötchen gekauft unten in der Bäckerei. Wie man das so macht, wenn man nach Hause kommt und gesoffen hat. Und dann stand dieser Typ neben mir am Tresen und ich habe mich tunlichst bemüht, dass der mich nicht sieht, aber ich glaube, Poller war dabei und Poller war so, komm mal da, ihr kennt euch doch. Ja. Und der schaute mich an und dem fiel alles aus dem Gesicht und ich wurde ab dem Tag nicht mehr begattet und mir Siehste? Wurde auch nicht mehr geantwortet und er sagte nur, ach schade, ich habe dich so gern gefickt und ging raus und ich dachte auch so, okay, wow. Aber das ist mir halt natürlich 100-mal passiert, ne? Also gerade dieses Ding, Drag Queens eben, das geht nicht, wenn man in eine Wohnung reinkommt und man hat hier ein Date und da steht eine Perücke, dann geht man wieder und so.
Ja.
Also that's a common thing. Klar ist das ein Problem mit Männlichkeit.
Total.
Auf jeden Fall.
Okay, aber was ist das Gegenmittel?
Ja, aber so schnell sind wir nicht.
Jetzt ist er wieder so. Wir reden über sehr komplexe Dinge und Paul dann, okay, was ist die Lösung? Sag doch mal.
Nein, nicht die Lösung, aber wir reden ja über ein sehr, so, ich frage jetzt mal, wie hättest du dich denn gerne verhalten oder was hättest du denn gerne, dass passiert wäre? Welche Diskussion hätte man denn da führen müssen?
Man muss, glaube ich nicht, dass man da Diskussionen führen muss. Ich glaube, ich bin ja allgemein immer eine große Befürworterin von Sichtbarkeit und davon, die eigenen Konflikte auch nach außen zu tragen, damit andere Leute daran vielleicht was lernen können, daraus was lernen können. Und das ist einer davon. Also, dass einfach öffentlicher darüber gesprochen wird, dass wir ein massives Problem haben mit toxischer Maskulinität innerhalb der schwulen Szene, dass unsere Weiblichkeit, die viele von uns eben in sich tragen und auch viele versuchen zu verstecken, Teil von uns ist. Und dass dieses, es darf nur mit Bart und nur mit muskulös und nur mit, wenn du wirklich überhaupt nichts Feminines an dir hast, dann darf man sich auf mehr einlassen, dass das eine große Problematik ist. Und ich sehe auch, dass die jüngere Generation das schon besser macht. Also, dass da Femgays durchaus heute eine andere Akzeptanz haben als wir heute. Ich glaube immer noch, dass das auch da nur akzeptiert wird oder dann auch nur im Sinne von Beziehungen und so akzeptiert wird oder meistens nur, wenn es dann eben doch gepaart ist mit einem sehr virilen Körper. Also der Typ kann gerne tuntig sein, wenn er behaart ist und Titten hat und so. Das ist schon, das sehe ich auch nach wie vor, das siehst du auch bei Drag Race, dass Cameron Michaels irgendwie, ne, da sind sie damals alle ausgeflippt, weil die halt das Typ aussieht, wie sie aussieht. Und plötzlich fand man das Drag auch so wahnsinnig gut und war plötzlich an der Serie interessiert und fand Drag Queens nicht mehr blöd. Das schränkt natürlich auch zusammen.
Klar. Ja.
Und ich glaube auch, das hat auch was mit der AIDS-Epidemie zu tun, dass als alle krank waren, dass der Schreck einem so, also mir zumindest, so in die Glieder gefahren ist, dass ich natürlich umso mehr ins Sportstudio gegangen bin, um super auszusehen, um nicht in einen Topf geworfen zu werden.
Das hat damit bestimmt auch zu tun.
Das ist so.
Und das ist eine Traumatisierung,
das
und
ist die auch, hast du in dir drin.
Das ist auch nachgewiesen, das ist eine Gruppentraumatisierung und dieses das haben auch viele HIV-positive Männer, die dann das Bedürfnis haben, besonders gesund oder besonders fit oder besonders begehrenswert zu sein.
Ja.
Barbie hat ja eben gerade das schöne Wort Sichtbarkeit benutzt und es gibt ja, weil wir, es ist ja unser Thema, ich habe drei Filme mitgebracht, über die ich jetzt nicht weiter groß sprechen werde, sondern die ich explizit dafür ausgesucht habe, dass da junge, dicke, nicht bärige, schwule Hauptrollen sind. Und das eine ist eine neuseeländische Produktion, die ich nur empfehlen kann, weil es ein unfassbar großartiger Film über einen dicken Teenager ist im Neuseeland der 70er Jahre. Die heißt 50 Ways of Saying Fabulous. Und ist nicht nur deswegen sehenswert, weil der Hauptdarsteller so ist und ein großartiger Schauspieler, sondern weil es insgesamt ein unglaublich toller Film ist. Der zweite, der mir sofort einfällt, ist Dirty Girl, wo die Hauptrolle ist eigentlich eine wunderbare, sehr angepunkte, sehr unangepasste weibliche Figur, aber die hat einen besten Freund, mit dem sie dann auf eine große Reise aufbricht, weil das Ganze auch ein Roadmovie ist. Der ist schwer übergewichtig und ein Teenager und schwul. Angelt sich in diesem Film den schönsten Stripper, den ich je gesehen habe. Die dritte Produktion ist, und da ist auch das Gesamtwerk zu empfehlen, ein wunderbarer Film, der I Feel Disco heißt und vom großartigen und auch selbst sehr dicken, offen schwulen Regisseur Axel Ranisch ist, der mit dem Film Dicke Mädchen berühmt geworden ist, in dem sich zwei sehr schwule Männer ineinander verlieben. Und der ist ein großartiger Independent-Regisseur und sorgt auch dafür, dass Jungs, die so aussehen, wie er in seinen Filmen vorkommen, die dann auch schwul sind. Und ich glaube, wenn man sowas bewusst guckt, schon das Sehen dieser drei Filme wird dazu führen, dass sich das Bild von dem, was schwule Männer sein können, weil sie im schwulen Kino repräsentiert werden oder im queeren Kino, ändern wird. Und ich glaube, wir sind da auch in bestimmten Beziehungen einen Schritt zurückgegangen. Also, dass eine dass es gibt einen Grund dafür, dass jemand wie Divine in den 70er und Anfang der 80er Jahre ein Superstar war. Und wenn die sich heute bei Drag Race bewerben würde, würden ihr garantiert Leute anfangen, Diät-Tipps zu geben und so weiter und so fort. Irgendwie, es gibt einen Grund dafür, dass die nicht alle so aussehen wie Mensch.
Naja, es hat bis jetzt noch keine Plus-Size-Queen gewonnen. Also
und es hat bisher noch keine, es hat noch, ja, aber es gibt ja ein paar, es gibt ja ein paar Plus-Size-Queens, die durchaus sehr viel Erfolg mit der Show hatten.
Ja, ja, aber gewonnen hat noch
keine. Aber gewonnen hat noch
keine. Das ist wie bei Heidi Klum, da werden die Dicken auch nur als Alibi genommen.
Gewonnen hat noch, ja, aber dann gibt's ja solche, irgendwie, ich habe ihr Nachnamen jetzt leider vergessen, wie heißt das, Super-Plus-Model, Ashley, egal, jedenfalls, das ist für mich gerade derzeit die schönste Frau der Welt und die sieht halt aus wie eine Ruhm, die hat halt eine Ruhmsfigur und ich glaube, wenn man sich heilen will, wenn man irgendwie das Gefühl hat, und ich glaube, dass dieses Körperbild, was in der schwulen Szene vorherrscht, zu schweren psychischen Schädigungen führt, bei uns allen.
Ja.
Und ich glaube, wenn man sich davon heilen will, es gibt das alles. Also es gibt inzwischen genug Repräsentationen, die man Gott sei Dank, weil wir leben ja in Zeiten des Internets, auch relativ problemlos und relativ schnell finden kann. Man kann 2 oder 3 Jahre damit zubringen, ohne ein einziges Medienprodukt anzugucken, in dem schwule Männer vorkommen, die so aussehen.
Paul, ich gebe dir recht, dass es wunderbare Filme sind und dass es wunderbar ist, dass es die Filme gibt und dass es wunderbar ist, dass die neue Generation das weiter auffächert und mehr solche Filme kommen werden. Da gebe ich dir recht. Und für den dicken, schwulen Jungen, der sich so einen Film anguckt, ist das 2 Stunden lang positive Bestärkung.
Für die Dünnen auch.
Aber dann geht er doch wieder auf Gay Romeo und wird abgewiesen. Weißt du, was ich meine? Also diese punktuellen kleinen Erfolge erreichen nicht den schwulen Mainstream. Und den erreichen sie ja nicht seit gestern nicht, sondern seit Jahren.
Ja, also ich verstehe,
da passiert
ich,
ja nichts.
Ich verstehe, was du meinst. Ich kann aber nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das ist ich will nichts davon leugnen. Es gibt diesen gesellschaftlichen Druck, es gibt den Formationsdruck innerhalb der queeren Szene. Es gibt all das. Aber all das ist auch eine Entscheidung. Und einfach zu sagen, du kannst ja einfach sagen, also es gibt diesen wunderschönen Spruch von John Waters, if you go home with somebody and they don't have books, don't fuck them. Ich würde den mal abwandeln mit, wenn ihr mit jemandem nach Hause geht und der hat Testo im Badezimmer stehen, geht wieder nach Hause.
Guck mal, du hast doch vorhin gesagt, dass du auf andere Werte sozusagen, also das Gewicht ist wichtiger als die Schwanzgröße und wenn du jemanden findest, der dir gefällt, dann ist auch die Figur wurscht.
Mir ist auch die Schwanzgröße
relativ egal. Genau, das ist dir dann wurscht, wenn das Gesamtpaket für dich stimmt. Das ist so bei dir und das ist natürlich der Idealzustand. Wenn ich aber jetzt an mich zurückdenke, dann habe ich doch im Kopf 4, 5 Situationen, wo ich aufgerissen wurde von einem, der so gut aussah, da denke ich jetzt an den Film Trick, der ist ja so 1:1 zu 2, 3 solcher Erlebnisse von mir, wo ich heute noch denke, was hat der denn bloß in mir gesehen? An die Kategorie komme ich doch gar nicht ran von Aussehen, von all dem, was die schwule Szene so vorgibt, hatte der 120% zu viel und hat sich mich ausgesucht. Und noch heute denke ich, wie schön wäre es, wenn ich dazugehören könnte, obwohl ich doch weiß, dass das idiotisch ist. Also ich bin ja auch nicht blöd, weißt du? Und ich gucke ja auch in den Spiegel. Aber trotzdem wünsche ich mir doch, dass ich bei aller Liebe zu meinem besten Freund, der entweder dick ist oder tuntig oder was auch immer, möchte ich doch gesehen werden von dem Ideal, von dem alle träumen. Oder bin ich da jetzt blöd?
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja als Kind in einen großen Topf mit Hugenglück gefallen. Aber ich habe in jeder meiner körperlichen Verfassung immer Männer gefunden, die gerne mit mir Sex haben wollten. Die waren vielleicht nicht alle 27 und muskulös, aber wir hatten immer guten Sex und ich hatte schon mit Männern Sex, die 50 Kilo mehr gewogen haben als ich und ich hatte in den letzten Jahren auch mit Männern Sex, die 50 Kilo weniger gewogen als ich.
Alles richtig und das ist auch alles toll, das habe ich auch, aber trotzdem bin ich doch, ich kann gar nicht anders, also ich persönlich jetzt kann gar nicht anders, als doch dieses Ideal ganz weit hinten im Hinterkopf immer drin zu haben, weil das in mich reingepresst wird und wurde und sein wird.
Aber ich frage jetzt mal, voller Mitgefühl.
Ja.
Paul.
Frag mal.
Nein, weil es mich wirklich anfasst.
Ja.
Und weil ich es stellenweise schrecklich finde. Willst du so 70 werden?
Ich will so 70 werden wie Lotti Huber. Also ich nehme mir ja die Freiheit, auch nicht kosmetische Operationen zu machen. Und ich bin nie mit meinem Körper 100% unglücklich gewesen, weil ich das Gefühl habe, soweit entspricht es meinem eigenen Maßstäben, dass es okay ist. Und ich gehe nicht mit zum Sport, weil ich mich auch nicht diesem Stress mehr aussetzen will. Insofern will ich ganz normal als verrückte alte Drag Queen alt werden. Aber dieser Wunsch nach dem, was war und was man nicht mehr kriegen kann, dieser traurige Wunsch sozusagen, das ist auch in diesem Ralf König Heft Herbst in der Hose. Da ist es auch, da wird, als junger Typ geht der eine nach Rom und wird von so einem römischen Gassenjungen im Kolosseum über so einen Zaun gezerrt und im Prinzip vergewaltigt und liebt diese Situation natürlich, weil das so ein One-Night-Stand, so ein ungeplanter war. Und 50 Jahre später geht er mit seinem Freund da lang und erinnert sich an die Szene und sagt, das wird mir nie wieder passieren. Nie wieder wird so ein junger Typ mich hier von der Seite jetzt wegreißen und mit mir Sex haben. Und diese Melancholie, die habe ich doch.
Naja, ich war ja auch jemand, der, ich habe in meinen besten Jahren ja auch grundsätzlich, obwohl das schon alles knackig und doll war, aber grundsätzlich über mein Level gedatet. Also ne, wenn man jetzt nach dem geschwulen Nummernsystem sich richtet, war ich vielleicht eine 7 und habe aber trotzdem dann die 9 gedatet und so. Und das war so. Fakt ist aber auch, und das wirst du ja genauso auch erinnern für dich, it never lasted, weil die Schnittmenge zu klein war. So, und ich hatte eine kurze, naja, ein bisschen längere Affäre mit jemandem. Und der hat alle Raster gecheckt, der sah super aus, der war super männlich, der war all diese Dinge. Und wir sind zusammen nach Ibiza geflogen in Urlaub und haben uns da dann eigentlich getrennt. Und er hat dann, wir haben uns ein Zimmer geteilt und hat dann da irgendwie andere Jungs mit nach Hause gebracht und ich musste irgendwie unten schlafen und so. Also es war so ganz schlimm. Wow. Und hat aber auch seinen Fehler nicht gesehen. Und ich habe ihm auf dem Nachhauseweg, weil ich dann auch echt fertig und sauer war, der war über 40 und ich war damals, weiß nicht, 26 oder so, habe ihn auf den Pott gesetzt und habe gesagt, du musst dir mal vor Augen führen, du bist jetzt schon, der war 45 oder so, du bist schon relativ weit und du hast menschlich nichts zu bieten. Du hast nichts auf dem Kasten. Du bist bald so alt, dass dich keiner mehr daten will und dass dich keiner mehr ficken will. Und was machst du dann? Du hast keinen Freundeskreis, du hast keine sozialen Kontakte, du hast kein Buch gelesen in deinem Leben. Who are you gonna be? Ich bin dann lieber die belesene alte auch Tunte, die zu Hause sitzt, als der Mensch, der bis 60 ins Fitnessstudio gerannt ist und dann irgendwann merkt, okay, jetzt ist das Ding abgelaufen und ich habe keine Freunde und kein soziales Netz mehr. Dieser Wunsch, diese Leute noch zu daten, den habe ich nicht mehr, weil ich mich halt erinnere, wie scheiße das auch war. Also wie blöd und verletzend dann auch immer wieder dann irgendwie die Erfahrung war, dass man sich dann doch immer wieder trennen musste, weil man gemerkt hat, ach so, visuell, alle Boxen check, inhaltlich.
Genau, man ist denn eine glückliche runde Minderheit und ist damit denn, ja, ist denn doch so. Weil
besser als eine skurrile Minderheit.
Wie du gerade diesen Typen beschrieben hast, so sind ja 85% der Jungen, die jetzt nachwachsen.
Ja, nein, das sehe ich nicht.
Doch, würde ich sagen.
Die also meine
große Mehrheit
meine, ist genau meine das. Meine Erfahrung mit den Jungs ist auch eine andere. Nämlich meine Erfahrung mit den Jungs ist, dass früher was passiert, was bei vielen von unserer Generation erst mit Mitte 30 passiert ist. Nämlich, dass die früher anfangen, also die gucken halt mit 12, 13, 14 ihre ersten wirklich fiesen, harten Pornos, vögeln sich dann. Und das ist einfach nur so, weil es mir in den letzten Jahren 4-mal im Freundeskreis passiert ist, dass das Jungs in dem Alter waren, Mitte 20 oder irgendwie sowas, die kriegen mit Mitte 20 nach dem ganzen Rumgehure und dem ganzen Rumgeficke und dem ganzen Drogen eine schwere Depression, an der sie ein Jahr oder zwei zu kauen haben, und merken dann, dass das, was sie eigentlich wollen, was ganz anderes ist, nämlich Intimität, Verbundenheit, jemanden oder jemande, der oder die sie wirklich wahrnehmen und die sie lieb haben und mit denen man nebenher noch geilen Sex haben kann. Mhm. Und ich glaube, dieses, weil wir ja, wir sind ja alle deutlich über, also Barbie noch nicht so deutlich, aber zumindest Tatjana und ich, über 40, weil wir ja alle erst mit Mitte 20 angefangen haben, wirklich zu leben. Ich glaube, dieser Kreislauf, der sich da immer vollzieht, nämlich, dass man so lange toxisch lebt, bis es nicht mehr geht, bis man sich wirklich selber vergiftet hat und merkt, oh, fuck, das hier ist nicht gut für mich. Wenn ich damit nicht aufhöre, gehe ich irgendwann drauf. Dann irgendwie der Großteil der Jungs hat ja dann trotzdem die Geistesgegenwart, damit irgendwann aufzuhören. Und die das nicht tun, gehen, glaube ich, auch dann irgendwann drauf. Und ich würde gerne dazu beitragen, und ich glaube, wir tun das auch mit jeder Folge, die wir hier machen, dass das aufhört. Und das ist früher, ich glaube nicht, dass es ganz aufhören wird, weil ich glaube, auch da trägt die Gesellschaft von, also die heteronormative Gesellschaft von außen, an uns Dinge ran, die sagt, wenn ihr schon schwul seid, seid wenigstens unterhaltsam, muskulös und
natürlich.
Erfüllt unsere Sexträume. Aber dieses, man kann übrigens irgendwann aufhören, das Klischee zu leben, weil, wenn es einem nicht gut tut. Und voll. Das ist überhaupt nicht einfach und die meisten von uns brauchen dabei Hilfe. Entweder voneinander oder wirklich professionelle Hilfe, das weiß ich auch alles. Und die Verletzungen, die in dieser Zeit entstehen, brauchen oft Jahrzehnte, um wirklich zu heilen, wenn sie das überhaupt irgendwann wirklich vollständig tun. Aber es ist möglich und man kann es auch einfach machen. Und nur um auf das zu rekurrieren, was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, da können wir von unseren lesbischen Schwestern wirklich natürlich. viel lernen. Weil die haben sich von diesem ganzen du musst aussehen wie eine Frau und du musst folgenden Körper haben und um begehrenswert zu sein, musst du übrigens folgendermaßen gestaltet sein. Natürlich gibt es auch weibliche Schönheitsideale, gibt es auch lesbische Schönheitsideale oder queere Schönheitsideale von Frauen. Und natürlich gibt es auch jetzt, weil da auch viel mit medial gearbeitet wird, natürlich wollten vor 15 oder 10 Jahren alle Lesben so aussehen wie Shane aus The L-Word. Die auch das irgendwie dünn, schön, weiß, irgendwie ein richtiges, feines Klischee war, an dem man sich, wo man lernen konnte, seinen eigenen Körper zu hassen, wenn man diesen Körper nicht hatte. Aber es gab auch jede Menge andere Repräsentationen. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, was in dem Bereich gerade passiert, wenn man sich Albert Generation Q, heißt es so?
I don't know.
Wenn man sich das anguckt, dann findet da schon sehr viel andere Repräsentation statt. Oder wenn man einfach nur mal die Körper, die einem in Glee, das ist ja inzwischen auch schon 10 Jahre oder 12 Jahre her, angeboten wurde und die Identifikationsfiguren, die einem da als schwuler Mann oder als nicht genderkonforme Person angeboten wurde, anguckt und die nur mal mit Queer as Folk vergleicht, schon das war eine ganz andere Bandbreite. Mhm. Und ich glaube, es gibt da eine positive Bewegung, die auch sehr gut ist. Und ich glaube, dass in all diesen Diskussionen, die wir gerade führen, sei es zum Thema Body Positivity oder sei es auch einfach nur zum Thema Rassismus, ganz viel davon mitbearbeitet wird, ohne dass wir das merken. Und ich bin da eigentlich sehr hoffnungsfroh, weil wenn wir über toxische Männlichkeit reden und über Repräsentation insgesamt, jedes Mal, wenn man über Repräsentation redet, so wie wir das hier jetzt auch gerade tun, wird automatisch über Körper geredet. Und jedes Mal, wenn man über Repräsentation von Minderheiten redet, redet man auch immer über Körper.
Naja, aber es geht halt auch, also für mich ist das Oberding und also aus, wenn man es jetzt mal loslöst von der queeren Problematik und eine gesamtgesellschaftliche draus macht, ist es halt so, Cis-Het-Männer dürfen nach wie vor dick sein, auch in, ne, wenn du dir Sitcoms anschaust, Comedy-Serien, es gibt, also Kevin James ist nur ein Beispiel, aber es gibt wahnsinnig viele Männer, Heteromänner in dem Fall, die völlig selbstverständlich dick sein dürfen, ohne dass das ständig Thema ist. Also die haben ganz viele Layers dazu, wie sie geschrieben worden sind und es geht ganz selten um ihre Körperfülle. Bei Frauen findet die Repräsentation nur statt, wenn die mit Leib und Seele fett sind. Also das Fettsein ist immer Teil und ein unauslöschbarer Teil der Charakterentwicklung.
Das wäre Melissa.
This is us. Schau dir This is Us an.
Ja, aber Melissa McCarthy würde dir da jetzt deutlich widersprechen. Melissa McCarthy.
Das ist ja schön, wenn sie das machen würde. Ich glaube, Melissa McCarthy ist eine große, große Ausnahme, die aber auch ganz lange auf diese Rolle, ich meine Mike und Molly, die ganz lange auf dieses Ding reduziert war und dann irgendwann sich freigespielt hat, weil sie großen Erfolg hatte.
Und aber abgenommen hat ohne Ende, damit sie die Rollen kriegt, die sie will. Right. Das ist doch bei all denen so, dass die dann entweder sind sie komisch, dann dürfen sie dick sein.
Ja.
Und sobald sie ernst genommen werden wollen, müssen sie dünn sein.
Ja. Aber
und das ist wirklich, also es ist selten, dass man weibliche Rollen. Aber es ist Rollen,
viel mehr, als es früher war.
Sure, aber it's still a problem. Also mir, wenn ich über positive weibliche Repräsentation nachdenke, die übergewichtig ist oder nicht dünn ist, fällt mir, also es ist ein sehr dünnes Feld, wenn wir, Little Miss Sunshine ist einer der wenigen Filme, wo es mir einfällt, wo ich denke, ja, da wird damit so umgegangen, dass das irgendwie eine positive Note behält, ohne Opferei und ohne.
Aber was ist denn mit Modern Family?
Weiblich?
Dick? Nicht weiblich.
Sondern ich rede von weiblich.
Ach so, du redest von weiblich, okay. Ja.
Muriels Hochzeit ist zum Schluss ein Positiv, obwohl sie dick ist.
Right.
Sie sagt den Traumtypen ab, um mit ihrer besten Freundin.
Toni Collette wurde aber auch nie müde zu erwähnen, dass sich das Gewicht angefressen hat und sofort wieder verloren hat.
Toni Collette schon, aber die Journalisten mussten es alle schreiben.
Right.
Ja.
Gut. Das heißt, aber die Rolle, sagen wir jetzt mal, die ausgedachte Rolle hat ein Happy End.
Ja, aber selbst Dietland, ich habe Dietland vorbereitet eigentlich als Serie und das machen wir heute alles nicht mehr, weil wir ein schönes Gespräch hatten, aber ich packe das alles natürlich in die Shownotes. Dietland ist eine Serie, die gibt es nur auf Amazon Prime, die man auch gut gucken kann, wo es um Body Image geht, wo es um Feminismus geht. Das wird alles sehr anarchisch zum Ende hin und ich habe es sehr geliebt. Aber auch das war eine Frau, die sich, also ne, eine sehr dicke Frau, die haben 10 Folgen produziert, obwohl die Serie großartig ist, haarsträubende Quoten bekommen, weil dieses Ding von, ich muss meine Fettheit überwinden, halt nur ganz am Anfang da war und dann sich aufgelöst hat in, nö, es ist eigentlich alles gut, wie es ist. Mhm. Das möchte man dann nicht sehen.
Ich springe, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ich springe jetzt das Patriarchat. Hey!
Das ist auch der Grund, warum weiterhin bei den schwulen Partys der Waschbrettbauch, das ist halt auch Geld verdienen. Ne? Die werden nicht damit aufhören, aus politischer Korrektheit, sondern die wollen Geld verdienen und da ist Sex Sales und daher werden
ich
die
wage,
sagen, halt, ja, Mainstream. Klar. Solange sich das verkauft, wenn die Leute schlank sind und solange wir so konditioniert sind, wird sich nichts
ändern. Genau. Klar. Und deswegen ist die Frage jetzt, die Paul am Anfang gestellt hat, was ist die Lösung?
Ich wage mal
wie kann man das auflösen?
Ich wage mal eine Voraussage, die rein ökonomische Natur ist und deswegen im Kapitalismus und im Patriarchat ja vielleicht nicht die allerschlechteste. Dadurch, dass die Zielgruppe von schwulen Männern über 50, ich glaube, diese Entwicklung hätte es die AIDS-Krise nicht gegeben, ohnehin stattgefunden. Aber wie wir in der AIDS-Folge diskutiert haben, sind unglaublich viele von den wirklich sichtbaren Männern aus dieser Generation leider gestorben. Und
jetzt wachsen wir nach.
Und jetzt wachsen Und ich glaube, dieses Bedürfnis, weil der Großteil der schwulen Männer irgendwann, ganz einfach, weil das generationsmäßig halt so eingestellt ist mit den Boomern, irgendwann über 40 sein wird und sich repräsentiert sehen will, weil sie das einfach den Großteil ihres Lebens so gewöhnt sind, das wird kommen. Und die werden ihre Körper mitbringen. Mhm. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt schon. Mhm. Und es ist nicht so, dass es mir jetzt unmöglich wäre, den Fernseher anzuschalten oder ins Kino zu gehen und Männer zu sehen, die genauso aussehen wie ich oder die einen Körper haben, der eben nicht so normiert ist. Und ich glaube, das wird kommen. Und ich glaube, das, woran wir gerade arbeiten, nämlich ganz im Allgemeinen, wir beschäftigen uns ja nicht nur mit toxischer Männlichkeit, sondern wir beschäftigen uns ja auch mit toxischer Weiblichkeit. Also das, was noch vor 15 Jahren als feministisch gesehen wurde, nämlich ich kann das gar nicht haben, das macht auch Ellen in ihrer Talkshow öfter, dass sie irgendwelche Hunks einlädt und die dann fragt, ob sie ihr Hemd ausziehen können. Und ich stelle mir dann immer vor, irgendwie Graham Norton, um jetzt mal einen schwulen Talkshow-Moderator im gleichen Alter zu nehmen, würde auf der Couch sitzen und eine seiner weiblichen Gästinnen fragen, ob sie mal die Bluse ausziehen. Wo ich dann denke, das wäre überhaupt nicht möglich und das eine ist so sexistisch wie das andere. Ich glaube, diese Sicht auf die Dinge entsteht gerade und ich glaube, dass wer daran wirklich aktiv was ändern will, kann das tun, indem er einfach aufhört, auf seinen eigenen Social-Media-Profilen jeden Hang zu teilen, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, oder jedem muskulösen weißen 30-Jährigen mit der Titten hat nachzusabbern. Der kann seinen eigenen Pornokonsum mal daraufhin überprüfen, weil das ist es ja, wo die meisten Leute ihre Körperideale herbeziehen. Das ist natürlich was, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ja, und was natürlich eigentlich die Wurzel allen Übels ist, ja, dass wir eigentlich aus Science-Fiction-Filmen, ja, weil nichts anderes ist Pornografie, ja, lernen, wie wir auszusehen haben und wie wir Sex zu haben haben.
Ja. Das Sex haben. Problem ist das größte, glaube ich. Und das, da hatte ich in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, dass ich eine Freundin habe, die an Grundschulen geht oder an Schulen, also nicht Grundschule, aber was ist das denn, 5., 6. Klasse, wenn das alles so anfängt und den Kids das nahe bringt, weil das natürlich mit dem Internet eine Riesenproblematik geworden ist, dass die, sobald sie ein iPhone haben, anfangen, ja, sich Filmchen anzugucken und denken, das ist Sexualität, so funktioniert das. So findet zwischenmenschliche körperliche Nähe statt. Und ne, also
und
Punish fucking Rape Porn, dieser ganze Shit, alle mit Riesenschwänzen, alle, die Frauen werden gewürgt, da läuft der Sabber aus dem Maul und alle finden es geil und so. Also wo du wirklich denkst, ja, okay, what? Das muss den Kindern dringend irgendwie beigebracht werden. Das ist, und es ist natürlich auch Aufgabe der Eltern, aber nicht alle Eltern sind zu sowas bereit. Wahnsinnig wichtig,
und dass das denen das beigebracht wird. Und das führt jetzt sogar ja noch weiter in diese Onlyfans-Kultur, die entstanden ist, weil die alle das nachspielen zu Hause mit ihren optimierten Körpern, was sie in diesem Film gesehen haben, machen sie jetzt als Amateure, um damit Geld zu verdienen. Und das ist ein Riesenmarkt.
Which is fine.
Das ist fine. Geld verdienen ist super.
Which is fine. Aber sie machen ja nur das nach, was sie in diesem Film sehen. Ja. Und das ist dann wieder nicht
fine. Aber auch nicht alle. Also ich hatte einen einzigen OnlyFans-Kanal abonniert für 2 Wochen. Und der ist zum Beispiel überhaupt nicht gestählt und Dings gewesen. Ich merke aber auch, dass sich meine Zuschauergewohnheiten massiv geändert haben. Also ich suche zum Beispiel nach Passionate Porn. Ich suche nach Sachen, wo man wirklich sieht, dass die sich mögen, dass da was passiert, dass man was sehen kann. Ja. Ich finde übergewichtige Männer total gut beim Sex. Also ich gucke sehr anders mittlerweile.
Ja.
Und
was ja aber auch nur bedeutet, dass ich diese Sehgewohnheiten irgendwann, bei mir ist es übrigens auch so, nachdem das Tatjana jetzt mehrfach gesagt hat im Podcast, ich habe versucht, auf OnlyFans irgendwas zu finden, was ich geil finde. Ich habe es wirklich eine Woche lang versucht. It didn't happen.
Ich habe das weil, doch gar nicht diese, gesucht, weil so, das kann man doch gar nicht gucken, wenn man dafür nicht zahlt.
Naja, es gibt ja jede Menge Profile, die umsonst sind, wo du irgendwie Sachen angucken kannst, für die du nicht bezahlen musst. Okay. Really? Ich wollte verstehen, worüber Tatjana redet und dachte irgendwie so.
Ich rede meistens über Sachen, die ich selber gar nicht ausprobiert
habe. Siehst du, dann bringst du mich dazu, das auszuprobieren. Und vielleicht ja auch andere Leute vor dem Schirm und vor den Endgeräten. Und ich habe versucht, da irgendwas, und ich habe nur jede Menge wirklich weiße, muskulöse Heteros gesehen, die versucht haben, sich irgendwie zu fingern.
Sebastian und, Jotta.
Wie auch immer. Jedenfalls dachte ich irgendwie so, also erstmal ist es wirklich schreiend langweilig, was ihr da macht. Und ich war übrigens mit 16 sexuell schon weiter, als ihr mit Mitte 20 seid. Was soll das denn überhaupt? Und dann, was ich viel gesehen habe und was ich nicht verstehe, weil ich da wirklich, ich kann das nur mit einem soziologischen Auge angucken, weil ich das so unglaublich langweilig finde, ist, du guckst dir also irgendwie selbst identifiziert heterosexuelle Männer an, die sich irgendwie, die dann irgendwie ihren mann-männlichen sexuellen Werdegang irgendwie, und dann soll ich mir da 10 Minuten irgendwie angucken, wie Leute sich gegenseitig ungeschickt fingern und dafür vielleicht noch Geld bezahlen? Ich bin doch nicht bescheuert. Also, so und so ohne jeden, und das alles auch immer so, das sieht dann immer so ein bisschen aus, als würden sie Frösche sezieren. Also das ist hat so einen gewissen sportlichen Effekt.
Du redest also jetzt schon sehr lange über ein Thema, zu dem ich gar nichts sagen kann. Keine Ahnung.
Also, kann OnlyFans jedenfalls aus meiner Warte nicht empfehlen.
Abgesehen von
OnlyFans. Weil da gibt es eine heterosexuelle Männer.
Darf ich mal was fragen? Ob das
Na, also, wie hieß der Mann, den du gerade gesagt hast? Sebastian irgendwas, ist der
Jotta. Nicht hetero?
Ja, der ist ganz schlimm.
Das ist ja.
Sag mal, sind wir schon am Ende oder können wir noch ein Fass aufmachen?
Also theoretisch können wir, glaube ich,
noch. Die Frage ist nämlich die mir jetzt gerade so einfällt, ob das mit unter das Thema Body Shaming fällt. Wenn ich an meinen sexuellen Geschmack denke, worauf ich stehe, dann habe ich ja einen bestimmten Typ.
Mhm. Ne? Schreiben Sie
auf den
mal.
Ich immer wieder aktiver drauf hingucke als auf andere. Also das ist eher eine dunkel getönte Haut und braune Augen.
Mhm.
Wenn ich jetzt
also Latrice Royale.
So. Und wenn ich da jetzt so durch irgendwelche Pornhub oder was, diese ganzen Sachen, die gucke ich nicht intensiv, aber ich gucke, ich gucke es halt nicht. Aber wenn ich gucke, dann suche ich so, dann gucke ich so und dann gibt es dieses Schlagwörterverzeichnis. Ja. Und da gehe ich dann ja nach so Schlagwörtern, die mir meistens denn so die präsentieren, auf die ich stehe, wenn ich das so nennen darf. Ist das jetzt böser Rassismus, dass ich mir einen bestimmten Typ sexueller mehr vorstellen kann als ein anderer?
Nein.
Ist das heutzutage erlaubt, dass ich sage,
du darfst stehen, worauf du stehst, und du darfst auch suchen, wonach du suchst. Der Rassismus fängt da an, wenn du anfängst zu diskriminieren, wenn du sagst, wenn du in dein Profil schreibst,
nur solche oder nicht solche.
Schwarze zwecklos, Tunden zwecklos, Asiaten zwecklos.
No Fems, no Fems, no Fats, no Aids.
Aber dass du einen Typ hast,
dass ich einen Typ habe,
man kann sich natürlich über Fetischisierung unterhalten, wenn du jetzt,
das war bei Holzen ja so.
Klar, wenn du nur mit schwarzen Männern Sex haben willst, die Riesenschwänze haben und dann auch gar nichts anderes mehr siehst, den Mann nicht mehr siehst, den Menschen nicht siehst, weil sie nur um das Körper
so ein bisschen so war.
Ja, das war
ja, und das kommt ja in der Serie viel zu wenig raus. Also da wird es ja nur einmal dieser
Typ vom Klo. Das war ja bei, also das war ja nicht nur bei Hodson so, das war ja auch bei Mapplethorpe so. Mhm. Also so, und meine Antwort darauf ist, warum versuchst du nicht mal, weil das macht mir große Freude und vielleicht können wir uns da ja gegenseitig befruchten.
Ich bin raus.
Ich bin noch drin, ich bin noch voll dabei.
Warum versuchst du nicht mal, Pornhub so zu benutzen, wie du neulich beschrieben hast, dass du YouTube benutzt. Also, dass du dich überhaupt nichts ausschließt, sondern wirklich in ein Pornhub-Hole fällst.
Ja.
Pardon the pun.
Nein, es ist nicht so eng, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Ich mein nicht, dass ich so...
Die Witze schreiben sich heute auch von selbst.
Ich bin nicht so auf eine so enge Zielgruppe fixiert, wie sich das jetzt anhört. Aber ich meinte generell, wollte ich gerne wissen, ob das heutzutage überhaupt noch opportun ist, sowas zu sagen,
wir dürfen alle einen bestimmten Typ haben.
Meine Antwort darauf ist, du darfst natürlich machen, was du willst. Aber wenn man nicht nur seinen Pornokonsum, sondern vielleicht seinen in Pornografie trainierten Blick auf Männer, dann in die auf Datingportale überträgt oder irgendwie sowas. Ich kann da überhaupt niemandem, ihr dürft alle machen, was ihr wollt, sondern mein Hinweis ist nur, maybe you're missing out.
Ja.
Also vielleicht entgeht dir da irgendwas, was du eigentlich geil finden würdest, was du aber von vornherein ausschließt.
Ja, aber diejenigen, die sich nicht in das Raster fügen, machen es ja meistens so, wie Barbie gesagt hat, machen gar nicht mehr mit, weil sie die Schnauze voll haben, diskriminiert zu werden. Also hast du auf diesen Portalen gar nicht die Chance.
Naja, es gibt ja genug Pauls, die da rumlaufen, die sagen, mir ist alles Bums, ich habe die Entscheidung getroffen, dass mich das nicht betrifft. Und die gibt's ja auch.
Also es geht gar nicht darum zu sagen, mir ist alles Bums.
Du weißt, was ich meine, paraphrasiert.
Ich weiß, was du meinst, sondern um mal etwas abzuwandeln, wenn du Konversationen vielleicht oder Konversationen, die so anfangen, nämlich mit Hi, can I see a dick pic, entweder sofort einstellst oder selber nicht so anfängst, sondern vielleicht mit einem freundlichen, einen schönen guten Tag, wie geht es Ihnen denn heute, beginnst, dann wirst du eventuell die Erfahrung machen, dass man echt nette Menschen kennenlernt, die man dann vögeln kann, weil man sie echt cool und nett und heiß findet aus diesen Gründen und nicht nur, weil man sie heiß findet.
Noch eine Frage. Ist das eine Unterscheidung, wenn ich jetzt eine Beziehung suche oder ein One-Night-Stand?
Was ist da der und was?
Ja.
Welchen Unterschied?
Also jede Beziehung.
Ja, weil mich stört ja das Schwanzpick nicht und ob der Typ was im Kopf hat, ist mir doch scheißegal, wenn ich jetzt heute Nacht flachgelegt werde.
Schatzi, wenn du bumsen willst, da ist doch ein Schwanzpick ein super Anfang.
Eben. Also das meine ich doch. Aber dann kommst du nicht raus aus dieser Falle sozusagen, dass du dich doch immer trotzdem, dass du dich nicht frei machst von diesem Männlichkeitsbild.
Ich habe gerade was verstanden. Danke, Tatjana. Ja, ich habe gerade was über mich selber.
Erklär's mir bitte
auch. Ich habe gerade was über mich selber gelernt. Nämlich, ich wollte eigentlich darauf hinweisen, bevor du angefangen hast zu beschreiben, wie ein One-Night-Stand funktioniert, dass jede Beziehung ja mit einem One-Night-Stand anfängt, weil das war bei mir immer so. Aber offensichtlich ist es nicht so, weil als Barbie dann angewiesen hat, wenn du bumsen willst, ist es doch egal, ob die was in der Birne haben oder nicht, ist mir aufgefallen, das war mir nie egal. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben mit einem Mann geschlafen, den ich wirklich knacke dumm fand.
Oh, ich schon. Und ich war so in verliebt früher.
Du darfst diesen Namen jetzt, hör auf mit diesem Namen.
Wieso darf man den nicht sagen? Wir das haben doch eben auch Bastian Jotta gesagt.
Schneiden wir wieder raus.
Nein.
Naja, Jotta macht ja öffentlich ganz andere Sachen, als dass er seinen Namen
hatte
sagt.
Hatte einmal einen Typen, der ist in meine Wohnung reingekommen, hat mein Bücherregal gesehen und hat gesagt, boah, hast du die alle selbst gelesen? Und ich war so, nein, die habe ich lesen lassen. Wirklich? Und dann wusste ich, okay, das wird super. Das war dann leider überhaupt nicht gut. Aber
siehst du?
Ja, dumm fick gut ist ein gut. Dummer Scheiß. Ja, dumm fick wie dumm. Das kann geil sein, euch. Aber es muss nicht, das heißt, ist überhaupt kein Qualitätskriterium.
Ja, aber ich
bitte bin ja auch euren. Jemand, da bin ich ganz bei Paul. Nein. Was mich anturnt, ist tatsächlich Intensität, Intimität, Augenkontakt. Und da hilft es schon auch, wenn man zwei, drei gleiche Bücher gelesen hat und sich was zu sagen hat. Doch.
Barbie, das ist jetzt so. Das hat
nein,
was mit deinem
das war immer schon so. Barbie, das, was mich wirklich
anhört. Darf ich
lass mich doch mal ausreden, dann kann ich das auch zu Ende bringen und dann erspart sich das auch. Danke. das hat mich nicht davon abgehalten, sehr, sehr viele Frösche zu kussen, aka Schwänze zu lutschen und mich drunter zu legen. Das hatte aber oft ganz andere, und das ist mir im Nachhinein klar geworden, ganz andere Motivationen. Also das war nicht unbedingt guter Sex, das war Momente, wo ich mich so inszeniert habe, wie ich in dem Moment benutzt werden wollte. Das war aber kein guter Sex. Guten Sex hatte ich meistens mit den Leuten, wo die anderen Sachen gestimmt haben, wo eine Intimität da war.
Aber das heißt doch, dass mal so eine Stimmung vorherrschte und mal so eine. Also mal wolltest du das
mal benutzte
Ding
werden.
Sein, ja. Genau. Aber das war doch auch in dem Moment ein vollkommen gerechtfertigtes
Verlangen. Absolut, sage ich ja nicht. Ich sage nur, es war kein guter Sex. Guter Sex ist ja was anderes. Für mich.
In dem Moment war das doch für dich höchstwahrscheinlich nicht schlechter Sex.
Also ist nichts, wobei ich
weil
gekommen
das war
bin,
doch Kopfkino.
Zum Beispiel. Ja, genau, es war Kopfkino. Ja. Aber Kopfkino ist nicht guter Sex. Wenn ich dabei nicht kommen kann, sondern nur die Fantasie lebe, die ich mir selber inszeniere, das ist ja kein guter Sex, das ist ja dann was anderes. Für mich.
Also es war wie, als ich den da in diesem Pool mit den Knallluftballons ficken sollte, konnte ich ja auch nicht kommen. Weil
auch diese Geschichte ist ja in diesem Podcast schon erzählt.
Ja,
in welche Folge, also wenn die Leute das hören wollen?
Nein, ist egal. Ich wollte bloß das nachvollziehen, dass es natürlich auch Sex gibt, wo man sich unwohl in der Rolle fühlt.
Voll.
Aber wenn ich mich wohl in der Rolle fühle und wenn das beinhaltet, dass ich benutzt werde, dann ist es ja guter Sex, finde ich.
Naja, also ich habe halt ganz viel Sex gehabt, den ich selber inszeniert habe, weil ich die Fantasie geil fand und weil ich dann mich da benutzen lassen wollte, aber ich bin dabei nicht gekommen und habe ich gemerkt, okay, das hat ja selbstbestrafende Züge. Also ich mache hier Sachen, die ich mir selber ausgedacht habe für mich selbst, aber ich werde dabei behandelt wie Dreck, ich komme nicht, ich werde nicht angefasst, ich werde benutzt.
Okay, das ist
und
ein Erkenntnisprozess.
Dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich das jetzt auch
wenn
nicht
man
mehr.
Das im Hinterkopf hat, ist es ja auch nicht mehr so eine strahlend unschuldige Fantasie sozusagen.
Bisschen so, als würde man sich in einer Perücke und einer feinen Strumpfhose an einem Fußballer zur Verfügung
stellen.
Genau,
das mache ich auch nicht normal. Genau, da ist die Unschuld des reinen Verlangens zerstört dann. Genau.
So. Mit Ballspielen haben wir angefangen, mit Ballspielen hören wir auf. Es war eine schöne Folge, ihr Lieben. Ja. Ich habe viel gelernt.
Also gelernt habe ich jetzt nicht so viel, aber ich habe auf jeden Fall.
Dass du ein Wrack bist.
Ein Wrack war ich schon.
Dass die Paul den besten Sex von uns allen
hat. Das glaube ich nicht. Ich habe den. Also vielleicht ist. Ich schließe mal damit. Vielleicht ist genau das Problem. Höher, schneller, weiter.
Weiter ist in dem Fall auch
schon. Habt einfach den Sex, der euch Spaß macht. Es muss nicht immer der beste Sex der Welt sein und das ist vielleicht auch keine Zielvorstellung, mit der man an Sexualität rangehen sollte. Habt den einfach mit dem Körper, den ihr gerade habt, weil man kann mit jedem Körper der Welt, und da kann man die ganz dünnen, die ganz dicken oder die ganz muskulösen Jungs fragen, wirklich geilen Sex haben, wenn man das möchte.
Ich will es nicht kaputt reden, Paul. Für mich sind das ein bisschen Kalendersprüche, weil das ist für mich in dem Moment keine Lösung, wo ich dazugehören will, wo ich immer noch den Wunsch habe, ich will jetzt auch das Kälbchen haben, was alle haben, weil der so toll aussieht. Aber was ich in dieser Folge gelernt habe, ist, dass alleine darüber reden und den anderen zuzuhören und dieses Austauschen, das ist für mich der Wert. Mhm. Das ist das Tolle. Genau. Und wir reden über sowas viel zu wenig. Ja. Alle immer. Viel okay, zu wenig.
Das unterschreibe ich.
Ich hinterlasse noch eine Frage an Tatjana, nämlich, möchtest du diesen schönen Mann haben, weil du ihn haben möchtest oder weil die anderen gesehen haben sollen, dass du ihn haben kannst?
Weil die anderen ihn hatten und ihn auch haben will.
Beides ja. Ja. So, danke.
So viel dazu.
Ach so, nein, ich muss meinen Spruch noch sagen. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr weitere Folgen hören wollt, dann könnt ihr uns bitte gerne eine E-Mail schicken, wenn ihr uns fragen wollt, wenn ihr uns Sachen mitteilen wollt, wenn ihr Anregungen habt, Tipps oder Kochrezepte. Dann könnt ihr die E-Mail schicken an tooldtodiejoungpodcast@gmail.com. Die Ziffer 2 ist dann immer das To. Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist aber auch in den Shownotes. Wir packen alle Filme und Serien, über die wir heute nur im Ansatz gesprochen haben, nochmal in die Shownotes. Und vielleicht auch noch ein paar Links dazu zu Body Positivity. Und sucht doch mal nach alternativen Pornos.
Und gerade in diesem Fall, wenn ihr Geschichten habt, die ihr teilen wollt, so wie wir das geteilt haben, weil wir ja gerade gesagt haben, dass darüber reden so wichtig ist. Dann macht es und wir machen daraus sofort eine nächste Folge.
Eine Gastfolge. Wir lesen sofort eure Beiträge vor.
Ja, das was auch immer, aber dass man ins Gespräch kommt und auch mit den Hörern und HörerInnen.
Und wenn ihr uns Bilder eurer ganz diversen und wunderschönen Körper schicken wollt, dürft ihr das.
Siehst du, du stehst doch auf Schwanzbilder. Ich hab's gewusst.
Ich habe was von Körpern gesagt, nicht Schwänzen. Nein, ich stehe nicht auf Schwanzbilder. Ich würde mir wäre an Bildern von diversen schönen Ärschen mehr gelegen als an Schwanzbildern.
Auf Wiedergehören, leise aus.